Sieben Frauen lagen in einer Kapelle des Krankenhauses Pinsberg. Sie hatten sich noch nie im Leben gesehen und die Gesellschaft der anderen auch nicht gesucht. Um 5 Uhr war eine Straßenbahn verunglückt. So kam es, dass hier nun Frauen aus den verschiedensten Gesellschaftsschichten versammelt waren. Am nächsten Tag sollten sie begraben werden, aber eine Nacht konnten sie noch gemeinsam verbringen. Um 12 stand eine von ihnen auf und kochte für alle Kaffee. Dann setzten sie sich bequem in ihren Särgen zurecht und erzählten einander von ihrem ehelichen Leben. Die erste sagte:
Meiner war zu fein. In der Hochzeitsnacht wollte er nicht zu früh nach Hause gehen, weil niemand glauben sollte, dass wir uns danach sehnten, ins Bett zu kommen. Aber ich wollte. Während unserer ganzen Verlobungszeit hat er mich nicht angerührt, Gott bewahre. Ich ärgerte mich innerlich über ihn und prostete meinem Schwager zu, bis meine Schwester, aus Versehen, ein Glas Wein über mein Hochzeitskleid schüttete. Später war ich dann froh, wenn er nicht bald nach Hause wollte. Und jetzt werde ich euch erzählen, warum ich sehr bald die Lust verlor, mit ihm das berühmte Tier mit 2 Rücken zu spielen, um einen Ausdruck zu gebrauchen, der ihn in Erstaunen versetzt hätte. Er war einfach zu fein. Er hatte eine entsetzlich hochtrabende Vorstellung von der Ehe, diesen von Gott gestifteten Bund zweier Seelen. Seine Frau schätzte er so hoch und respektierte sie so sehr, ich war Offizierstochter, dass er dachte, ich sei erhaben über so etwas Irdisches und Niedriges wie die sexuelle Schweinerei. Natürlich gab es so etwas wie ein Geschlechtsleben für ihn, aber in der Ehe musste das, seiner Meinung nach, mit viel Takt behandelt werden. Denn die Frau darf nicht zum willenlosen Opfer der männlichen Begierde werden. Wenn ich daran denke, wie er in bestimmten Situationen sagte, darf ich, dann können sich mir immer noch die Haare sträuben. Nein, ich wurde nicht zum Tier degradiert. Ich wurde darauf dressiert, rein zu sein. Dummerweise hatte ich Lust, ihn anzufassen. Unanständig, versteht ihr? Und es brauchte auch gar nicht mal im Bett zu sein. Schrecklich, nicht? Mit einem Madonnenlächeln dazuliegen und ein höheres Wesen zu spielen, das lag mir gar nicht. Erst nach langen Diskussionen, ob ich denn nicht müde sei, ob ich wirklich Lust hätte und dass er wirklich gut verstehen würde, wenn ich mich doch weiter mit meinem Buch beschäftigen wolle. Erst nach langen Diskussionen darüber näherte er sich mir vornehm mit dem Hut in der Hand. Er hätte jederzeit ein Buch schreiben können mit dem Titel »Gebildete Menschen im Bett«. Ich weiß nicht warum, aber ich fand es schrecklich. Das Sexuelle ist nicht fein. Entweder will ich es auch, warum muss man dann fragen, darf ich? Oder es ist ganz einfach ein Überfall, ein Übergriff. Dann ist darf ich auch falsch. Wenn das Ganze unter Entschuldigungen vor sich geht, wie kann man es da genießen? Um ganz ehrlich zu sein, ich habe einfach eine Vorliebe für vulgäre Wörter. Wenn ich nur ein einziges Mal eines gesagt hätte, dann wäre er in Ohnmacht gefallen. Sein Feingefühl galt nur für das eheliche Leben, versteht sich. Ihr hättet ihn sehen sollen, wie er dem Dienstmädchen auf den Hintern schlug. Ich bin ihm zufällig auf die Schliche gekommen, als er eines Tages ausgegangen war, um sich zu amüsieren. Oh ja, das konnte er. Dafür ging er in die Hummerstraße und er bezahlte 10 Kronen, um eine andere Frau zu erniedrigen. Es lag auch nicht an seinem fehlenden Temperament. Er konnte sehr wohl in Rage geraten, wenn die Forellen nicht blau waren. Dazu war die Ehe nicht so heilig. Leider hatte ich nichts von diesem von Gott geschifteten Bund zweier Seelen. Ein richtig großes Gefühl habe ich nie kennengelernt. Darüber habe ich nur gelesen. Ich war 18 Jahre mit ihm verheiratet und eigentlich kenne ich ihn nicht. Dazu war er zu fein. Hol ihn der Teufel.
Die zweite sagte:
Meiner war zu grob. Wenn er von der Werft nach Hause kam, er hatte sich bis zum Vorarbeiter hochgearbeitet, dann warf er sich mit einer Wucht auf mich, die ich am Anfang bewunderte und für Liebe hielt. Er konnte mich auch mitreißen. Ich wurde erregt bis zum Äußersten, aber wenn ich so weit war, dass es richtig schön für mich hätte werden können, dann saß er schon im Schaukelstuhl mit seiner Pfeife und dem Familienjournal. Und wenn ich mich dann zu ihm auf den Schoß setzte und ihn streichelte, wurde er wütend und behauptete, die Frauen könnten nie genug bekommen. Dann schlief er ein, nachdem er zuvor noch das Radio angemacht hatte. Wenn ich es wieder ausmachte, wurde er ärgerlich, weil er davon aufwachte. Mit seiner durchdringenden Stimme machte er ständig anzügliche Bemerkungen, sogar wenn die Kinder im Zimmer waren, aus denen man schließen konnte, dass er fest davon überzeugt war, mir großes Vergnügen zu bereiten. Er ging noch nicht einmal mit mir ins Kino. Lange Zeit beschwerte ich mich nicht, sagte nur manchmal, wenn er anfing, dass ich keine Lust hätte, aber dann sagte er Quatsch. Und ich hatte ja auch Lust, nur nicht so, nicht auf diese plumpen Griffe und schnellen Überfälle. Einmal nahm ich meinen Mut zusammen und sagte es ihm. »Wie hättest du es denn gern?«, fragte er und grinste, dass ich einen ganz roten Kopf bekam. Seither habe ich nie wieder davon gesprochen. Ich wusste genau, was er mit seinen Freunden in der Kneipe redete. Ich kenne Frauen, die tun so, als ob es auf Finessen ankäme. Aber wenn es soweit ist, dann wollen sie nur hingeworfen werden und den Rock hoch und damit basta. Und mir wurde schon übel, wenn ich ihn nur in Hemdsärmeln sah. Ich habe einmal einen Witz in der Zeitung gelesen. Eine Frau kommt ins Rathaus, um ihr 5. uneheliches Kind anzumelden, alle von dem gleichen Mann. Als der Ratsschreiber sie fragt, warum sie ihn denn nicht heiratet, antwortet sie, weil ich ihn nicht mag. Ja, ihr lacht jetzt. Ich habe auch mal gelacht. Aber später habe ich immer wieder gedacht, dass man sowas ernst nehmen muss. Sie sind einfach zu grob. Einmal haben wir mit den Kindern einen Ausflug gemacht. Wir kamen zu einer alten, verlassenen Mühle. Sie erinnerte mich an mein Zuhause. Mein Vater war nämlich Müller. Ich erzählte ihm etwas von zu Hause, warum sie weggezogen waren. Sie mussten wegziehen, weil ein Elektrizitätswerk kam. Und dann kletterte ich eine Leiter hinauf, um mir die Mühle anzuschauen. Er stieg hinterher und fasste mir zwischen die Beine. Ein anderes Mal war ich krank. Es hatte damit angefangen, dass ich mich beim Kartoffelschälen in den Finger geschnitten hatte. Es wurde eine Blutvergiftung daraus und ich hatte Angst um meinen Arm, auch wenn es der linke war. Dann bekam ich Angst um mein Leben, weil auch mein Gesicht so merkwürdig geschwollen war. Und er? Wie geht es deinem Finger? Fragte er, als mein Arm so dick wie mein Schenkel war. Es dauerte ein halbes Jahr, bis ich wieder mit ihm ins Bett gehen konnte. Ich konnte einfach nicht. Und die ganze Zeit immer das. Wie geht es deinem Finger? Viel mehr als das Bett hat man ja nicht gemeinsam, wenn man es recht bedenkt. Aber wenn man so himmelweit voneinander entfernt ist, außer im Bett, dann geht es auch da nicht. Ich habe oft nicht verstanden, was er eigentlich davon hatte. Es muss doch auch für ihn immer das Gleiche gewesen sein. Ich hätte es mir also gut abgewöhnen können, aber was soll man machen, wenn man verheiratet ist? So vergingen die Jahre. Ich habe ihm sein Schnitzel gebraten, seine Kleider gewaschen und seine Kinder versorgt. Ihr dürft mich nicht falsch verstehen. Meiner war nicht schlecht. Überhaupt nicht. Er hat nicht getrunken und ich glaube auch nicht, dass er andere Frauen hatte. Es machte ihm nichts aus, mit kaputten Hosen herumzulaufen, damit wir hübsche Kleider hatten. Ja, und in seinen Sommerferien nahm er oft eine Arbeit an, damit wir Ferien auf dem Land machen konnten. Im Großen und Ganzen sorgt er schon für uns. Kurz gesagt, er war nicht der Schlimmste, aber er war einfach zu grob. Ach, hol ihn der Teufel.
Die Dritte sagte:
Meiner war zu dumm. Das konnte ich leider nicht ahnen, weil er Professor der Biologie war. Aber dass das, was zwischen uns im Bett passierte, nichts war, das merkte ich mit der Zeit. Es ist wirklich lächerlich, dass man auch das erst mit der Zeit bemerkt. Wisst ihr was? Am Anfang habe ich gedacht, dass wir es nicht richtig machen. Aber meine Freundin erzählte mir, dass wir es völlig richtig machen. Und dann habe ich selbst herausbekommen, was fehlte. Richtig oder falsch, das ist ja so eine Sache. Wenn man morgens noch ein bisschen im Bett liegen bleibt, dann denkt man doch ja über so vieles nach. Geht euch das auch so? Bei mir ist es jedenfalls so. Ach, bei euch auch. Also, eines schönen Tages wusste ich, was ich gerne mal versuchen würde. Aber wie sollte ich es ihm sagen? Das war das erste Problem. Über sowas spricht man ja nicht. Aber wie sollte ich ihn dazu bringen, ohne etwas zu sagen? Es stimmt schon, wenn man darüber redet, läuft es falsch. Man kann ja nicht sagen, ja, genau so. Ganz abgesehen davon, dass das so klingen würde, als ob man nicht erregt wäre. Aber was soll ich denn machen, wenn ich nicht erregt bin, weil er nicht über mich Bescheid weiß? Naja, kurz gesagt, ich musste zurechtkommen, ohne darüber zu sprechen. Aber das ging schief. Er verstand einfach nichts. Sogar seine Hand war zu dumm. Man kann sich überhaupt nicht vorstellen, wie dumm eine Hand sein kann. Erst kapiert sie nichts und dann vergisst sie auch noch alles. Eines Tages sagte ich es aber dann doch. Verrückt oder nicht, es musste sein. Ich wurde meine Kopfschmerzen einfach nicht los. Da hättet ihr ihn sehen sollen. Wisst ihr, was er gemacht hat? Er schlug mit der Hand auf den Tisch. Wir saßen am Tisch. Das heißt, er saß noch am Tisch. Aber ich gehe jede Wette ein, dass er, wenn er mit mir im Bett gelegen hätte, aufgestanden wäre, einzig und allein, um auf einen Tisch schauen zu können. Das war seine Antwort. Selbstverständlich redete er auch noch eine Menge. 3 Stunden lang sprach er. Dass ich anormal sei, pervers. Hahaha, wie ich schon sagte, mein Mann war zu dumm. Die Sache hatte ein Nachspiel. 4 Tage später, es war Sonntag, fragte er mich, ob wir nicht einen Spaziergang machen sollten. Ich wusste natürlich sofort Bescheid. Er hatte sich nicht entblödet, zu einem Arzt zu gehen. Wie wäre er sonst auf die Idee mit dem Spaziergang gekommen? In den 4 Jahren unserer Ehe hatten wir noch nie einen Spaziergang gemacht. Wir machten uns beide nichts daraus, schon gar nicht am Sonntag, wenn die Geschäfte geschlossen waren. Aber natürlich hatte der Arzt ihm gesagt, machen Sie doch einfach einen kleinen Spaziergang mit Ihrer Frau und so weiter. Und so machte er eben einen kleinen Spaziergang. Unglaublich dumm, diese Ärzte, nicht wahr? Und so lebensfern. Na, schließlich landeten wir glücklich auf einer Bank. Vielmehr eher unglücklich. Und so wahr ich hier sitze, dann nimmt er doch meine Hand, als ob ich 11 wäre und er 60, und fängt an, vernünftig mit mir zu reden. Schau mal, Sigrid, sagte er. Das Ganze ist ja gar nicht so schlimm. Du darfst es nicht so tragisch nehmen. Du bist doch normal, nicht? Es ist doch auch für dich schön, wenn wir es ganz normal machen. Die 4 Jahre waren doch nicht... Natürlich nicht, sagte ich gottergeben und dachte, man kann ja nichts dafür, wenn man dumm ist. Wenn er nur aufgehört hätte, darüber zu reden. Aber nein, es dauerte nochmal 2 Stunden. Schließlich redete er auf mich ein, wie auf ein krankes Pferd. In seinen Augen war ich schwer krank. Und das musste er mir so schonend wie möglich beibringen. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich gab auf. So viel Getue war die Sache nicht wert. Wirklich nicht. Was wollte ich sagen? Ach ja, ein halbes Jahr später starb sein Vater und seine Mutter zog zu uns. Das führte natürlich zu den üblichen Auseinandersetzungen. Ich lasse es mir nicht gefallen, wenn man mir erzählen will, wie man ein Omelett wendet. Auch wenn es noch so diplomatisch gesagt wird. Im Gegenteil, ich halte das nicht aus. Ich zog nach Hause zu meiner Mutter. Und da kam er angekrochen. Große Versöhnung. Natürlich kein Wort über meine Perversität. Aber was macht er? Er macht es. Später habe ich herausbekommen, warum. Ihr werdet euch wundern. Wisst ihr, wer ihn darauf gebracht hat? Schwiegermutter. Vermutlich hat er ihr vorgejammert, wie unglücklich er sei, wie schrecklich es für ihn sei, dass ich unnormal sei. Und da hat sie ihm wohl die Meinung gesagt. So dumm wie er war sie nicht. Omelett hin oder her. Sie zog auch wieder aus und wir kamen später ganz gut miteinander aus. Ich sagte einfach zu ihr, du brauchst mit mir nicht so diplomatisch umzugehen. Und da ließ sie es bleiben. Aber der Rat, den sie ihm gegeben hatte, half natürlich überhaupt nichts. Wie gesagt, er machte es. Aber wie? Du lieber Gott. Tja, wie soll ich das erklären? Ungefähr so wie jemand, der Krabben pult, die er selbst nicht essen mag. Je schneller es überstanden ist, desto besser. Und je schneller er es hinter sich bringen wollte, desto länger brauchte ich, wenn überhaupt etwas für mich dabei rauskam. Ich gab es dann ganz auf. Lieber Kopfschmerzen. Ich sage euch, ich ärgere mich grün und blau unter meinem Leichenhemd, wenn ich daran denke, wie herrlich man es hätte haben können. Dieses dumme Tier, hol ihn der Teufel.
Die 4. sagte...
Meiner war zu gescheit. Er kannte mich in- und auswendig. Er wusste ganz genau, wie er mich behandeln musste, um mich völlig in der Hand zu haben. Wir hatten ein Pelzgeschäft. Wir hatten uns vorgenommen, innerhalb von 14 Jahren so viel Geld auf der Bank zu haben, dass wir dann keinen Finger mehr rühren müssten. So ein Geschäft zu führen, ist keine Kleinigkeit. Erstens hat man nie einen Moment Ruhe, dann der Ärger mit den Angestellten und das ewige Lächeln mit den Kunden. Und abends noch der Haushalt, das traute Heim. Er war für die Pelzeinkäufe zuständig. Natürlich ist Reisen amüsanter, als im Geschäft zu stehen. Ich war oft völlig erschöpft, aber mit der Liebe hielt er mich bei Laune. Er machte das sehr gut. Er kannte alle meine Schwächen. Was heißt Schwächen? Er behandelte das, was ich gern hatte, wie Schwächen, indem er es ausnützte. Das ging so vor sich. Wir diskutierten zum Beispiel, ob ich meiner Schwester einen Pelz geben sollte oder nicht. Sie musste gut aussehen, ihr Mann hatte eine andere. Das Gespräch erstreckte sich über einen ganzen Nachmittag. Er war nicht ausgesprochen dagegen. Am Abend ging er dann, auch wenn es mitten in der Woche war, mit mir in ein Restaurant zum Essen. Das mochte ich nämlich. Dann schliefen wir miteinander und alles. Er kam nicht mit einer Silbe nochmal auf den Pelz zurück. Und ich auch nicht. Ich wusste natürlich, warum wir essen gegangen waren und fühlte mich schlecht. Er verlangte nie von mir, dass ich das Personal ausnützte mit Überstunden und so. Aber wenn das Ergebnis am Ende des Monats gut war, lobte er meine Tüchtigkeit. Und das Lob hatte die erwartete Wirkung, wie man sich denken kann. Es schien fast so, als ob das, was ich nicht gut konnte, es lag mir überhaupt nicht, das Personal wie eine Zitrone auszupressen, ihn sinnlich machte. Deshalb war unser ganzes Liebesleben manchmal eine große Last für mich. Wenn er sich mir in den letzten Jahren näherte, wurde ich den Gedanken nicht los. Was will er wohl diesmal? Es ist kein angenehmes Gefühl, die Brust gestreichelt zu bekommen und gleichzeitig denken zu müssen, ob das wohl die Urlaubsreise kosten wird. Und überhaupt, dass er alles so genau weiß und das Ganze so schlau und so bewusst eingefädelt hat. Und er war sich seiner auch so sicher. Das hat schließlich unsere ganze Ehe ruiniert. Das Sexuelle wurde eine sinnlose, mechanische Ausschweifung, ein notwendiges Übel, eine üble Notwendigkeit. Es gab auch keine Fluchtmöglichkeit. Wir hatten regelmäßige Bridge-Abende. Einer der Mitspieler war ein junger Jurist, der mich interessierte. Eines Abends nach einem heftigen Flirt warteten drei Wagen, als wir hinunterkamen. Ich stieg zu dem Juristen ein und war gespannt, ob mein Mann nachkommen würde. Er kam nicht. Die Umarmung war fast lustlos. Das hatte mein Mann natürlich vorausgesehen, sonst hätte er mich wohl kaum wegfahren lassen. Er wusste genau, was ich von ihm nicht mehr bekommen konnte, das bekam ich auch von keinem anderen. Er war zu gescheit. Hol ihn der Teufel.
Die fünfte sagte:
Meiner war zu verliebt. Es konnte vorkommen, dass er am ganzen Körper zitterte, wenn er mich nur sah und keinen Ton herausbrachte, und er war doch ein großer, starker Mann. Er war Metzger. Am Anfang war es schön, ich war ja auch verliebt, ganz bestimmt. Eigentlich war nur das Tempo verschieden. Wie wenn zwei zusammensitzen und reden und der eine hat schon den fünften Cognac intus und der andere erst zwei. Sie verstehen sich schon irgendwie, verglichen mit einem ganz nüchternen, aber der eine hinkt natürlich hinterher. Er hat noch nicht diese Großzügigkeit. Um in dieser Situation auf die gleiche Ebene zu kommen, müsste der zweite eine Weile allein trinken und der erste eine Pause machen. Aber wie soll das am gleichen Abend, am gleichen Tisch gehen? Der Fehler war, dass ich mich bald so benahm, als ob ich auch fünf Cognac getrunken hätte. Ich schwindelte. Ich weiß heute noch ziemlich genau, wann ich damit anfing. Es war während der Verlobungszeit. Eines Abends hatte ich mich darauf gefreut, mit ihm ins Kino zu gehen und wartete in der Nähe seines Geschäfts auf ihn. Als er kam, wollte er zuerst auch ins Kino, wie wir es verabredet hatten. Aber dann wollte er plötzlich in einen Park und auf einer Bank sitzen und Händchen halten. Anstatt ihm gleich zu sagen, dass er das auch im Kino tun könne, drückte ich, eigentlich zu meiner eigenen Verwunderung, seinen Arm und lächelte, als ob er mir einen Herzenswunsch von den Augen abgelesen hätte. Im Bett schwindelte ich eigentlich nur noch, denn es ging immer zu schnell. Er war immer zu erregt, Gott weiß warum, aber ich wollte ihn nicht spüren lassen, dass ich keinen Spaß hatte. Sie sind in diesem Punkt ja so empfindlich und man will ja auch nicht wie ein Bügelbrett daliegen. Hinterher lag er immer noch da wie ein satter, zufriedener Säugling, und wenn ich dann Lust bekam und ihn streichelte oder so, dann ließ er das entweder mit einem zufriedenen Grunzen geschehen, als sei es die pure Dankbarkeit meinerseits, oder er machte genau das Gleiche noch einmal. Manchmal stand er sichtlich erfrischt auf und wollte nun alles Mögliche unternehmen. Natürlich erwartete er von mir, dass ich genauso frisch und unternehmungslustig war wie er. Und wie gesagt, ich tat auch so, als ob ich es wäre. Das Schwindeln in der einen Minute, die die Umarmung dauerte, das bisschen Stöhnen und die entsprechenden Bewegungen, das machen ja alle hin und wieder. Das ist ja sicher nicht so schlimm. Wie dann hinterher auch noch befriedigt zu spielen und zu allen möglichen und unmöglichen Tageszeiten verliebt zu tun. Dazu lässt man sich so hinreißen, auch wenn man weiß, dass nichts dabei herauskommt. Ich meine damit nicht, dass man nicht ab und zu seinen Appetit zeigen soll. Man hat ja nicht nur Appetit, wenn man weiß, dass einen ein gutes Essen erwartet, sondern auch dann, wenn einen ein schlechtes oder schlicht gar kein Essen erwartet. Ich meine, dass man sich einlässt und das ewige "Willst du nicht doch noch ein Schlückchen Kaffee?" und "Ich gehe so gern Arm in Arm mit dir" und das Adieu-Winken am Fenster. Sicher, je weniger da ist, desto mehr muss man schwindeln. Aber ich glaube auch, je mehr man schwindelt, desto weniger wird daraus. Am Anfang ist es ja ganz spannend, wenn er immer erregt wird, während man selbst nur erregt spielt. Aber mit der Zeit wird es anstrengend, erregt zu spielen. Und seine Erregung wirkt ein bisschen lächerlich und trotzdem spielt man immer weiter erregt. Es ist schon unglaublich, was man so alles macht, wenn man mal so drüber nachdenkt. Man lässt sich schlichtweg von einem Mann verwandeln, natürlich ohne Sinn und Verstand. Nur weil er zu einem sagt, du bist meine kleine Wildkatze, spielt man jahrelang die Wildkatze. Mein Mann war auch stolz darauf, dass ich ab und zu ein Buch las, weil ich mich langweilte. Sie liest den ganzen Tag, sagte er zu seinen Freunden. Sie ist richtig belesen. Und ich lief doch tatsächlich los und holte mir einen Roman, wenn ich ihn auf der Treppe hörte, damit er mich beim Lesen überraschen konnte. Oder du wiegst dich so wunderbar in den Hüften beim Gehen, sagte er. Also wiegte ich mich in den Hüften beim Gehen. Überhaupt beschrieb er mich zu viel. Aber ich werde euch verraten, warum sie das machen. Sie sind zu egoistisch und zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Und je verliebter sie sind, desto egoistischer können sie sein und ausschließlich mit sich selbst beschäftigt. Das ist überhaupt so ein Problem, dass man den ganzen Tag verliebt sein muss, wenn man verliebt ist. Eine kleine Pause zum Beispiel beim Frühstück kann überhaupt nicht schaden. Und es ist auch richtig wunderbar, wenn man mal in aller Ruhe seine Zeitung lesen kann. Es ist vorgekommen, dass er mich mitten in einem Kriegsfilm fragte, ob ich ihn liebte. Aber da wurde ich wütend. Er fragte mich nie mehr im Kino, aber er verdarb mir doch alles, wenn ich merkte, dass er nicht auf die Leinwand schaute, sondern zu mir. Es gibt ja viele, die das mögen und ganz unglücklich sind, wenn die Männer nicht mehr so sind. Ich habe es einmal mit einem versucht, der nicht so verliebt war. Nicht, überhaupt nicht verliebt, aber eben nicht so verliebt. Das passierte, als ich seine Mutter in einer anderen Stadt versorgte. Es war nicht das große Erlebnis, bestimmt nicht. Aber es war auch nicht so anstrengend. Auf jeden Fall hatte ich in den 8 Tagen mehr von einem Mann als in den 6 Ehejahren. Meiner war zu verliebt. Ich konnte ihm einfach nicht folgen. Aber so ist das halt. Zu viel Liebe, zu wenig Freundlichkeit. Hol ihn der Teufel!
Die 6. sagte:
Meiner war zu unaufmerksam. Eines Abends fuhren wir spät von einer Einladung nach Hause. Ich blieb im Wagen sitzen, bis der Chauffeur bezahlt war. Und als ich ausstieg, war die Haustür schon zugeschlagen. Er hatte mich schlichtweg vergessen. Oben ging das Licht im Bad an, dann hörte ich das Grammophon. Es ging ihm wunderbar. Der Chauffeur musste versuchen, die Tür mit irgendwelchen Werkzeugen aufzubrechen. Leute, die vorbeikamen, blieben stehen. Alles lachte. Und dabei war er absolut höflich und rücksichtsvoll, nur eben unaufmerksam. Es war mir gelungen, 2 Kinder von ihm zu bekommen. Aber erst als ich ein Buch gelesen hatte, das eine Freundin mir geliehen hatte, wurde mir klar, dass mir doch einiges entgangen war. In dem Buch war genau beschrieben, was man alles so in der Liebe machen kann. Kennt ihr das Buch? Ein Professor hat es geschrieben. Während ich es las, hatte ich so ein ähnliches Gefühl wie beim Stillen. Es geschah also etwas in meinem Körper. Aber um die Kinder zu bekommen, hatte ich davon nichts merken müssen. Ich legte das Buch auf seinen Schreibtisch. Eines Nachts merkte ich, dass er es gelesen hatte. Aber das war nicht gut. Ich glaube, dass sowas, solche Variationen nur dann gehen, wenn man sowieso schon Spaß und Freude hat. Wenn man sich und demjenigen, den man liebt, jede erdenkliche Freude machen will. Oder anders gesagt, Freude in allen möglichen Formen. Es wäre so, als ob man sagen würde, deine Augen sind schön. Und dann, deine Haare sind auch schön. Und dann ist man immer noch nicht fertig und sagt, dein Mund ist auch schön. Und so weiter. Ist es nicht so, dann ist es einfach Gymnastik. Bei uns war es Gymnastik. Als er am nächsten Morgen beim Frühstück seine Zeitung las und in seinem Kaffee rührte und mich mit der Zeitung zwischen uns fragte, war es das, was du wolltest? Antwortete ich, nein, danke. Er war zu unaufmerksam. Auch ich habe es mit anderen versucht. Der Beste von allen, also so viele waren es auch nun wieder nicht, konnte keinen Spaß haben, wenn ich keinen Spaß hatte. Aber ich liebte nun einmal meinen Mann und er war zu unaufmerksam. Hol ihn, der Teufel.
Die siebte sagte:
Ich habe euch zugehört und bin nicht überrascht. Ihr habt von den Männern erzählt, die euch geheiratet haben. Ich kann von den Männern erzählen, die mich nicht geheiratet haben. Ich habe genug gehabt. Wenn man das überhaupt haben nennen kann. Aber man sagt ja auch einen Schnupfen haben. Man kann ein paar Mal im Jahr einen Schnupfen haben. Es ist jedes Mal ein anderer. Und doch ist er immer gleich. Deshalb muss ich lachen, wenn ich euch mein sagen höre. Denn sie sind doch alle gleich, so wie Null und Null auch gleich sind. Sicher, sie haben unterschiedliche Schnurrbärte, Berufe und Laster. Aber das, worin sie alle gleich sind, ist, sie funktionieren nicht. So hat die eine vielleicht einen vortrefflichen Mann, der nicht funktioniert, und eine andere einen miserablen Mann. Aber wozu lange darüber reden? Es gibt keinen Unterschied. Sie laufen mit so hoch erhobenen Köpfen durch die Welt, dass sie einen Schuhlöffel brauchen, um den Hut aufzusetzen. Aber sie funktionieren nicht. Sie können die natürlichste Verrichtung der Welt nicht ausführen. Jedes Tier kann es, aber sie können es nicht mehr. Das kommt daher, dass sie Hornhaut an den Fingern haben vom Geldzählen und sie betrügen mit der gleichen Selbstverständlichkeit, mit der sie atmen, sodass sie einfach betrügen müssen, auch wenn sie es etwas kostet. Sie haben die erstaunlichsten Dinge erfunden, Telefon, Telegrafie, sogar drahtlos, damit sie sich besser gegenseitig betrügen können. Sie unterziehen sich jahrelangen Ausbildungen, um kunstvolle Manipulationen zu lernen, wie sie sich gegenseitig das Geld aus der Tasche ziehen können. Sie fliegen über die Meere, um sich gegenseitig zu verfolgen. Wie sollten sie es da fertigbringen, ihre Frau nicht zu betrügen, zumindest um das Lebensglück? Ja, sie beherrschen alle möglichen Apparate, aber eine Frau umarmen, das können sie nicht mehr. Was das betrifft, gibt es keine Unterschiede zwischen ihnen. Sie überfallen uns, anstatt uns zu umarmen. Sie kaufen uns, anstatt uns zu gewinnen. Sie betreiben uns wie ein Geschäft, bei dem etwas herauskommen soll. Und das Schlimmste ist, dass nichts dabei herauskommt. Sie treiben es zu arg. Ich sage, sie betrügen uns. Aber ich meine nicht mit anderen Frauen. Wenn sie mehr als eine Frau haben, dann betrügen sie alle. Nämlich um ihr Leben und ihre Gesundheit. Sie gehen so mit uns um, dass wir sagen können, unsere Mütter haben uns unter Schmerzen geboren, aber wir empfangen schon unter Schmerzen. So ist es, ob sie es wissen oder nicht, das ist egal, weil sie es nicht lernen können. Die nicht mehr. Sie haben einen Haufen Scheiße aus der Welt gemacht und aus sich selbst und aus uns. Und was hilft es zu wissen, dass jetzt alles zusammen Scheiße ist? Es hilft nichts. Im Gegenteil, sie sind frech und schamlos und verhöhnen uns. Denn wenn wir nicht glücklich mit ihnen sind, stempeln sie schnell das Wort frigid auf unseren Schoß. Das bedeutet so viel wie unbrauchbar. Das ist eine Lüge, denn wir haben ihn pochen, schreien und weinen gefühlt. Wie können wir da kalt sein? Sie wissen sehr gut, wie sie sich selber helfen können, obwohl sie nicht wissen, wie sie uns helfen können. Und auch wenn sie damit nicht unsere Hochachtung erlangen, für sie selbst reicht es immer leicht. Und dann schmieren sie dicke Bücher zusammen über unsere Frigidität mit lateinischen Ausdrücken. 500 Seiten lang Ahnungslosigkeit. Sie suchen in ihrem Wahn die Lösung da, wo sie nicht ist. Und immer noch unsicher suchen sie immer weiter. Sie schreiben neue dicke Bücher, in denen die Kunst des Liebens genauestens beschrieben und mit Abbildungen erläutert wird. Es ist nämlich eine Kunst geworden, das, was einmal so selbstverständlich wie Essen, Trinken und Schlafen war. Aber sie sind nicht mehr in der Lage, es zu lernen. So ist es ihnen in Fleisch und Blut übergegangen, andere in das Licht zu führen. Auch wenn da gar kein Licht mehr ist. Ich habe einen getroffen, der mich gefragt hat, woher weißt du, wie es früher war? Vielleicht ist das gar nichts Neues. Das stimmt, ich weiß nicht, wie es früher war. Aber es beruhigt mich, nicht zu hören, dass es auch früher schon so war. Wenn das, was ich sage, nichts Neues ist, werde ich es umso lauter sagen. Sicher, sie schaffen neue Freiheiten und Möglichkeiten. Aber nur die Freiheit, sich unmöglich zu benehmen und die Möglichkeit zum Unglück. Nein, es nützt gar nichts, ihnen Vorhaltungen zu machen. Es nützt auch nichts, ärgerlich oder freundlich mit ihnen zu reden, sie auszuschimpfen oder sie zu bitten, weil sie es nicht können. Und das Allerschlimmste ist, dass sie es trotzdem machen. Wenn sie es bleiben ließen, gäbe es vielleicht noch ein Fünkchen Hoffnung. Aber nein, sie können es nicht lassen, auf uns herumzuliegen, uns zu erregen, uns zu verführen, auch wenn das Ganze völlig sinnlos ist und für uns nie etwas dabei herauskommt. Und dann drehen sie sich auf die andere Seite oder stehen auf und zünden sich eine Zigarre an, in dem Gefühl, ihre Pflicht getan zu haben und ein Mann zu sein. Aber sie sind keine Männer. Sie können Brücken bauen und Eisenbahnen und Städte so viel sie wollen. Sie können Geld scheffeln, Rekorde aufstellen und Kriege anzetteln, einer blutiger als der andere. Für uns sind sie keine Männer. Dafür sind sie zu dumm und zu klug und zu unaufmerksam und zu verliebt und zu grob und zu fein. Hol sie der Teufel!
So sprach die siebte Frau. Dann legten sie sich wieder in ihre Särge und am nächsten Tag kamen sie in die Erde.